www.deutschenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Kennst du das? Du trainierst regelmäßig, du arbeitest an deiner Mobilität, du gehst zur Massage und trotzdem kommt der Schmerz im Rücken oder in der Schulter immer wieder zurück. Eine kleine Verletzung hier, ein Zirkel da. Wir alle kennen das. Kleine Schmerzen, die trüben immer wieder das sportliche Erlebnis. Genau darüber sprechen wir heute mit dem Athletiktrainer, Sportwissenschaftler und Psychologen Patrick Meinert. Er ist der Mann, der die Neuroathletik in Deutschland mitgeprägt hat wie kaum ein anderer, und er erklärt dir heute, dass nicht dein verletztes Gewebe im Körper die Ursache ist für deinen Schmerz, sondern der liegt ganz woanders, nämlich in deiner Software, im Gehirn. Wie das genau funktioniert, das hörst du heute in diesem tollen Interview. Und bevor ich es vergesse, herzlich willkommen natürlich zur Folge 162 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Am Mikrofon ist wie immer Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Vielleicht kannst du dich auch erinnern, Patrick war ja auch schon einmal Gast in meinem Podcast in der Folge 107 zum Thema Neuroathletik. Sportliche Höchstleistung ist Kopfsache. Zu diesem Thema hat Patrick Meinert auch eine Fortbildung gehalten, wo der eine oder der andere von euch vielleicht dabei war. Im Herbst ist es wieder soweit. Da gibt es wieder eine Fortbildung mit ihm zum Thema neurozentriertes Schmerzmanagement im Sport. Also genau das Thema, was wir heute auch im Podcast besprechen. Und dazu möchte ich dir hier eine kleine Empfehlung noch mitgeben. Am 16. September gibt es in der BSBA Bewegungsakademie eine Fortbildung mit Patrick Meinert zum Thema Mastery of Pain, neurozentriertes Schmerzmanagement im Sport. Die Fortbildung ist online und du kannst jetzt schon dein Ticket sichern auf bewegungsakademie.at. Diese gibt es jetzt zum Early Bird Preis, begrenzt natürlich wie immer, also beeile dich, damit du noch eines bekommst. Um was geht's? In der Fortbildung Mastery of Pain mit Patrick Meinert tauchst du in eine Welt der funktionellen Neurologie ein. Du lernst Schmerz nicht mehr nur als Gewebeschaden, sondern als schützenden Output des Nervensystems zu verstehen. Patrick zeigt dir, wie du durch gezieltes neurologisches Layering entscheidest, wann du biomechanisch und wann du neurologisch intervenieren musst. Diese Weiterbildung ist wie ein Werkzeugkasten für deine Praxis. Du lernst einfache, aber hochwirksame Assessments wie visuelle Tests, vestibuläre Einschätzungen und den Joint Position Error sicher anzuwenden. So identifizierst du die blinden Flecken im System deiner Klienten und kannst sofort wirksame Übungen ableiten, die Schmerzen oft in Sekundenschnelle modulieren. Alle Inhalte zu dieser Fortbildung sowie 6 Gründe, warum du diese Fortbildung unbedingt besuchen solltest, die findest du auf der Website bewegungsakademie.at. Hier findest du auch den Link zu den günstigen und limitierten Early Bird Tickets. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Mastery of Pain, eine sehr, sehr interessante Fortbildung, auf die ich mich schon sehr freue und auch gleichzeitig die erste, die wir schon für Herbst in den Startlöchern haben. Patrick Meinert, vielleicht noch ein Wort zu ihm. Patrick ist Sportwissenschaftler, Psychologe und Sportphysiotherapeut und seit über 21 Jahren als Trainer tätig. Er unterrichtet seit 2012 als Dozent an verschiedenen Ausbildungsakademien und war einer der ersten, der Fortbildungen im Bereich Neuroathletik in Deutschland angeboten hat. Patrick hat alle Module der Z-Health-Ausbildung abgeschlossen und er ist einer der wenigen Coaches, die zusätzlich eine anerkannte Ausbildung bei der International Association of Functional Neurology vorweisen können. Zudem hat er einige Bücher geschrieben. Du findest alles zu seiner Arbeit und zu seinen Büchern auf seiner Website release-fitness.com. Jetzt wollen wir aber mal zum Interview gehen. Patrick wartet ja schon hier im Studio. Ich möchte ihn herzlich begrüßen. Hallo Patrick, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
Servus Erich, grüße dich.
Schön, dass wir ein gemeinsames Zeitfenster gefunden haben. Du hast dich ja aus Bali zugeschaltet. Wie spät ist es bei dir noch einmal?
Bei mir ist 14 Uhr, also genau 6 Stunden später als bei dir.
Ah, sehr schön. Genau, bei mir ist es kurz nach 8 morgens. Ja, ist für beide, glaube ich, eine ganz gute Zeit, dass wir konzentriert plaudern können. Patrick, unser Thema ist das neurozentrierte Schmerzmanagement. Du bist ja Experte für neurozentriertes Training, aber auch für Probleme, die mit dem Gehirn zusammenhängen und mit dem Nervensystem. Wie bist du auf diese Nische eigentlich gekommen als Athletiktrainer?
Ja, also im Endeffekt hat es ja bei mir relativ früh angefangen. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass ich unter anderem Psychologe bin. Ich habe tatsächlich zuerst Psychologie studiert, damals noch auf Diplom. Und dann habe ich auch kurze Zeit als Psychologe gearbeitet und habe dann noch als zweiten Studiengang Sportwissenschaften mit dazu genommen. Das bedeutet, ich habe mich für die Psyche, ergo für das Gehirn, schon seit jeher interessiert und bin dann 2012 das erste Mal auf das neurozentrierte Training gestoßen, beziehungsweise die funktionelle Neurologie, damals unter anderem repräsentiert von Dr. Eric Kopp, der einer der ersten war, die das Thema Neurologie oder funktionelle Neurologie in die Athletik beziehungsweise Sport hineintransportiert haben. Und ich habe mich da relativ früh mit auseinandergesetzt und habe das dann schwerpunktmäßig ab 2016 gemacht. Und 2018 habe ich mir überlegt, hey, das ist eine super Möglichkeit, Gehirn und Körper, Sport, Bewegung miteinander zu integrieren. Und hatte dann 2018, war ich dann auch der Erste, der im deutschsprachigen Raum eine Neuroathletik-Ausbildung gegeben hat.
Das heißt, du beschäftigst dich jetzt schon seit circa 2 Jahrzehnten mit dem Thema und bist immer spezieller geworden, eigentlich mit der Ausrichtung, mit der speziellen. Du hast dann ja auch Bücher geschrieben wie Mobility, das große Handbuch oder das neue Krafttraining, alles aus der Perspektive des neurozentrierten Trainings, die ja sehr erfolgreich waren, und hast dann auch sehr viele Athleten und Athletinnen gecoacht. Der neurozentrierte Umgang mit dem Schmerz, der hat sich dann aus dem Coaching heraus ergeben. Bei dir?
Genau. Also ich denke mal, wenn man selber natürlich als Sportwissenschaftler arbeitet und dann irgendwann kam auch die Ausbildung als Sportphysiotherapeut mit dabei, natürlich beschäftigt man sich dann extrem viel mit akuten Schmerzproblemen, aber natürlich auch mit chronischen Schmerzproblemen. Und jeder Therapeut, jeder Fitness, jeder Personal Trainer, der hat natürlich in seinem Leben irgendwann mal mit diversen Schmerzformen zu tun. Und da kommt man nicht dran vorbei. Und natürlich, wenn man sich auf das Thema Bewegung spezialisiert und das natürlich aus einer neurozentrierten Perspektive, dann bleibt das Thema Schmerz natürlich nicht aus, in allen seinen Varianten und Facetten.
Wie würdest du jetzt einem Einsteiger oder unseren Hörerinnen erklären, wo liegt der Unterschied zwischen der klassischen Herangehensweise, wenn man Schmerzen hat, und dem neurozentrierten Ansatz?
Also ich würde sagen, dass diese Unterscheidung immer mehr verschwimmt, weil natürlich jeder, der im Schmerzbereich arbeitet, sei es halt Physiotherapeut, vielleicht Heilpraktiker, Osteopath oder Chiropraktiker, natürlich gehen diese auch mit der Zeit und die gucken natürlich, okay, was ist der aktuelle Stand der Forschung? Welche Schmerztheorien oder Hypothesen gibt es da eigentlich? Und wir haben uns halt schon längst von dem klassischen Modell verabschiedet, dass Schmerzen nur etwas mit einer lokalen Gewebeschädigung zu tun haben. Das heißt also, man könnte sagen, klassischer Ansatz, würde ich sagen, ist ein veralteter Ansatz, wo du halt nur auf das Gewebe schaust, wo du halt nur schaust, gibt es noch eine Verletzung? Muss ich eventuell das Gewebe heilen? Muss die Verletzung auskuriert werden? Habe ich eventuell lokale Rezeptorprobleme? Habe ich eventuell eine Schwellung? Das würde ich sagen, ist dieses Oldschool-Modell. Aber man muss, wie gesagt, dazu sagen, dass immer mehr Leute, die sich mit dem Thema Schmerz beschäftigen, die wissen natürlich, dass es da auch eine neurologische Komponente gibt und eine psychologische Komponente. Und das ist ja der Grund, wieso wir mittlerweile in Bezug auf Schmerzen unglaublich viele Modelle haben. Und in diesen Modellen oder Hypothesen ist natürlich auch die Psyche und das Gehirn auch natürlich mit inkludiert. Und ich würde sagen, der größte Unterschied zwischen dem klassischen Modell, wo die Gewebeschädigung im Vordergrund steht, und dem aktuellen neurozentrierten oder neurologischen Ansatz, ist, dass wir einfach viel mehr das Gehirn in den Vordergrund nehmen als das Gewebe an sich. Du kannst es dir so vorstellen, je länger der Schmerz besteht, desto weniger hat er mit einem Gewebeschaden zu tun. Und das ist halt die Unterscheidung zwischen einer akuten Problematik und einer chronischen Problematik. Chronische Schmerzen werden immer viel, viel mehr mit der Psyche und mit dem Gehirn zu tun haben als mit einer Gewebeschädigung. Das heißt, auch wenn das Gewebe geheilt ist, kann natürlich Schmerz trotzdem noch da sein. Und genau dann braucht es natürlich eher neurozentrierte oder psychologische Ansätze.
Lass uns ein wenig über die Gate Theory of Pain sprechen. Das ist ja auch Teil deiner Fortbildung im Herbst, im September. Da geht es ja darum, dass der Schmerz nicht unbedingt aus dem betroffenen Gewebe im Körper entspringt, sondern eigentlich im Gehirn. Kannst du uns diese Theorie vielleicht schon vorab ein wenig erklären?
Ja, es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Theorien. Die Gate Theory of Pain beschreibt im Endeffekt Schmerz als primär als eine Signalgebung. Das heißt, es gibt einen Bedrohungsreiz, der wird über unterschiedliche Neuronen von dem Ort der Verletzung an das Gehirn weitergeleitet. Und diese Signale, die können unter anderem inhibiert werden, unterdrückt werden, zum Beispiel durch Aktivierung von Mechanorezeptoren. Das klassische Bild ist, du stößt dir beim Aufstehen das Knie an der Tischkante und dann fängst du an, deine Hand auf dein Knie zu legen oder zu reiben oder zu drücken und dann merkst du, okay, der Schmerz wird weniger, weil du gleichzeitig halt Thermorezeptoren, Mechanorezeptoren aktivierst. Also auch wenn du dich bewegst, merkst du, okay, der Schmerz wird weniger. Und das ist im Endeffekt eine Schmerztheorie und die ist insofern veraltet, als dass sie zwar immer noch gilt, aber immer nur einen kleinen Teil widerspiegelt. Und Schmerz ist halt viel, viel komplexer. Und natürlich ist Schmerz Output in erster Linie, weil es ist ein Gefühl, es ist eine Emotion, es ist das, was wir als eine Art unangenehmes Gefühl wahrnehmen. Aber es ist natürlich genauso falsch zu glauben, dass Schmerz ausschließlich ein Output des Gehirns gibt. Also auch im Gewebe an sich, wo wir die Verletzung haben oder wo wir die Verletzung hatten. Auch das Gewebe ist lokal immer noch aktiv. Also auch bei einem chronischen Schmerz, auch wenn das Gewebe abgeheilt ist, haben wir immer noch ein gewisses Maß an Aktivität in der Peripherie, lokal im Gewebe und nicht nur im Gehirn. Also muss man immer natürlich beides berücksichtigen.
Ich denke, am Anfang, wenn der Schmerz zum ersten Mal so richtig auftritt im Sport, dann ist natürlich das Gewebe oder der betreffende Körperteil zu schonen. Natürlich, je länger das die Verletzung zurückliegt, desto mehr bleibt vielleicht die Angst auch zurück im Gehirn, dass vielleicht dieser Schmerz wiederkommt und dann vermeidet man bestimmte Bewegungen, kommt vielleicht so in eine Vermeidungshaltung. Kann es sein, dass die Angst vor einem wieder auftretenden Schmerz schon vorab wieder einen Schmerz auslöst oder den betreffenden Athleten oder die Athletin hier einschränkt?
Ja, natürlich. Also da gibt es ebenfalls unterschiedliche Modelle und Erklärungsansätze. Und da fallen mir jetzt zwei Punkte ein, die in dem Kontext relevant sind. Einmal Fear Avoidance. Fear Avoidance bedeutet, dass wenn du Schmerzen hast, ergibt sich natürlich auch eine gewisse Angst, diese Schmerzen zu verstärken. Also vermeidest du Bewegungen in Gänze. Und das erleben wir sehr, sehr häufig, dass Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, dass die dann sich noch weniger bewegen, weil sie dann Angst haben, wieder etwas Falsches zu machen oder das Problem zu verstärken. Und die wissen dann nicht, was sie tun sollen, weil dann vielleicht Bewegungen Schmerzen verursachen können oder die wissen nicht, was gut für sie ist. Und das führt dann irgendwann zu einer gewissen Katastrophisierung. Und das blockiert natürlich die Personen. Das führt natürlich zu noch mehr Bewegungsarmut und was dann im Endeffekt die ganze Sache schlimmer macht. Weil Schmerz hat immer einen Aufforderungscharakter. Schmerz bedeutet nicht, beweg dich gar nicht mehr, sondern Schmerz ist immer ein Hinweis, dass man bestimmte Sachen unterlassen soll und dafür sozusagen stattdessen was anderes tun sollte. Also Schmerz ist, man könnte sagen, es ist so ein bisschen ein Unterlassungssignal, aber die Dinge zu unterlassen, die den Schmerz verstärken, aber nicht natürlich per se Bewegungen nicht durchzuführen. Und das ist so die Komplexität, die sich dahinter befindet, dass man wirklich versucht, erstmal herauszufinden, gut, welche Bewegungen kann ich denn machen? Was sind denn die guten Bewegungen und wie viel kann ich davon machen? Und die Konsequenz ist natürlich daraus, dass Bewegung im Allgemeinen als Bedrohung wahrgenommen wird und dass man dann nicht mehr wirklich vernünftig selektieren kann, welche Bewegung ist jetzt gut für mich und welche gar nicht. Also Schlussfolgerung, vor allem von vielen Laien, also bewege ich mich gar nicht, weil da kann ja nichts passieren. Und ich glaube, dass viele Ärzte dies auch noch befeuern, indem dann viele Ärzte sagen, oh, Sie haben Rückenschmerzen, bitte heben Sie gar nicht mehr. Kreuzheben, oh, geht gar nicht mehr. Bewegen Sie sich am besten nicht, Ruhe hinlegen, Wärmepackungen, Voltaren und warten Sie einfach mal ab, tun Sie mal gar nichts. Und das ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann, weil das natürlich einmal A ist Bewegungsarmut im Sinne der Rehabilitation sowieso problematisch, weil es führt ja zu nichts. Und auf der anderen Seite kann es im Endeffekt die Katastrophisierung noch viel, viel weiter verstärken. Also es fördert die Dekonditionierung und es stärkt die Konditionierung der Furcht. Also Furcht wird dann noch mehr eingebrannt und das wirkt sich dann langfristig auf Strukturen aus, wie die Amygdala, sodass man im Endeffekt in so eine Fear Conditioning geht, also man konditioniert die Angst vor Bewegung. Und dann gibt es natürlich noch auf der neurokognitiven Ebene gibt es sogenanntes Predictive Processing. Das geht so in die ähnliche Richtung. Predictive Processing bedeutet, dass wenn ich bestimmte Erwartungen habe, also ich erwarte, dass ich Schmerzen verstärke durch eine bestimmte Bewegung, dann werde ich erst recht diese Bewegung unterlassen. Das ist so ein bisschen wie der Nocebo-Effekt. Nach dem Motto, okay, egal was ich mache, das führt ja eh zu Kreuzschmerzen. Oh, wenn ich diese Übung mache, oh, das geht ja gar nicht. Und jeder, der Trainer ist, Fitnesstrainer, Personal-Trainer, der hat ja mal irgendwann in seinem Leben so einen Kunden gehabt, der sagt, oh nee, wenn ich das mache, also dann geht mir die Bandscheibe flöten. Ja, oder oh, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Und das ist halt dieser negative Verstärker, Nocebo-Effekt. Und das Gehirn arbeitet per se immer mit einem gewissen Vorhersagemodell. Und das ist das, was Prediction bedeutet oder Predictive Processing. Das heißt, wir erwarten immer ein bestimmtes Resultat durch eine Bewegung, durch eine Handlung, durch ein Tun. Und das ist sehr, sehr häufig fehlerhaft. Und das ist eine Fehlannahme. Das ist eine Fehlannahme, dass wenn ich Rückenschmerzen habe und ich dann Kreuzheben ausprobiere, dass dann meine Bandscheiben rausspringen. Und das wird natürlich ebenfalls verstärkt durch dann viele Aussagen, die wir dann auf Social Media haben, nach dem Motto, um Gottes Willen, hier, deine Bandscheiben werden gequetscht, ja, dein Rücken springt dir raus, du machst dich komplett kaputt, beug dich bloß nicht nach vorne. Und das sind natürlich Nocebo-Effekte, die dann erst recht zur Bewegungsarmut führen, weil dann die Leute nicht mehr wissen, was kann ich tun und was kann ich nicht tun. Und die Resilienz geht dadurch komplett verloren. Und das sind so Aspekte auf einer psychosozialen Ebene und auch im Bereich der Angstkonditionierung, die dazu führen, dass die Leute sich entscheiden, da bleibe ich einfach auf der Couch und mache gar nichts.
Ja, das ist keine gute Entscheidung, wie wir wissen. Aber wenn das jetzt wirklich so ist, dass wir selbst aus dieser Spirale nicht herauskommen, aus dieser Angstspirale, dann kommt ja eigentlich den Trainern, den Coaches eine ganz spezielle Rolle zu, eine ganz wichtige Rolle, dass sie nämlich Schritt für Schritt uns aus diesem Angstverhalten wieder rausbringen und uns wieder zur Bewegung bringen. Wie siehst du das?
Natürlich. Und natürlich nicht nur, um Bewegungen aufzuzeigen, sondern natürlich auch im adäquaten Maße zu motivieren, aufzuzeigen, wie resilient der Körper eigentlich ist. Und da muss man natürlich unterscheiden, habe ich jetzt Schmerzen, die tatsächlich mit einer Verletzung korrelieren oder ist die Verletzung mittlerweile ausgeheilt? Das heißt, mechanisch ist die Körperpartie, das Gelenk belastbar, aber hier besteht eine Fear Avoidance. Damit muss man natürlich umgehen können, damit man dann den Kunden, den Athleten adäquat betreuen kann, auch auf einer psychologischen Ebene. Und dann reicht einfach die intrinsische Motivation des Athleten nicht aus. Da muss einfach der Trainer mit auch eingreifen und unterstützen können. Aber diese Unterstützung kann natürlich auch nur dann geleistet werden, wenn der Trainer das Problem auch adäquat bewerten kann, der dann bewerten kann, gut, das Gewebe ist abgeheilt, es ist alles in Ordnung, also führe ich jetzt meinen Athleten adäquat an die Belastung heran. Es gibt natürlich auch im Umkehrschluss Athleten, die sind genau das Gegenteil. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das ist schon etwas länger her, ich glaube vor ungefähr 7, 8 Jahren, Da war ich in München unterwegs auf dem Perform Better Summit und da habe ich einen Vortrag gehalten, ebenfalls zum Thema Schmerzen. Und nach dem Vortrag ist dann der Athletiktrainer von Lindsay Vonn zu mir gekommen. Und wir haben uns dann über die Strategien von Lindsay Vonn unterhalten. Ich hoffe, dass jeder, der zuhört, weiß, wer Lindsay Vonn ist. Da muss man sich, ich glaube, als Skifahrnation sollte man das auf jeden Fall wissen. Und der hat mir auf jeden Fall gesagt, dass wenn Lindsay Vonn, dass jedes Mal, wenn sie gestürzt ist, egal aus welchem Grund, ob sie einen Fehler gemacht hat, ob es das Equipment war, sie hat im Endeffekt immer die Schuld dem Equipment gegeben. Egal welche Verletzung, ja, sie hat immer gesagt, okay, scheiß Skier, das waren die Stöcke, das waren die Boots, ja, es liegt nicht an mir, alles ist in Ordnung und hat dann direkt weitergemacht. Das heißt also, bei ihr war das Gegenteil. Sie hat sozusagen immer die Schuld beim Equipment gesucht, niemals bei sich selber. Und das hat natürlich dazu geführt, naja, also wenn ich ja keine Schuld habe, dann kann ich ja einfach weitermachen. Es ist ja nichts, was ich korrigieren muss. Und das ist im Endeffekt das Gegenteil. Also bei ihr war das kein Nocebo-Effekt, keine Avoidance, sondern genau das Gegenteil, Augen zu und durch. Und was ich natürlich sehr, sehr interessant gefunden habe, einfach aus der Perspektive der Motivation her und wie man sich sozusagen die Realität selber strickt, damit es natürlich für die eigene Performance sinnvoll ist. Worauf ich hinaus möchte ist, natürlich ist nicht jeder wie Lindsay Vonn und viele neigen dazu, vor allem nach einer Verletzung zu katastrophisieren, die wollen in die Vermeidung gehen und als Trainer, als Coach muss man natürlich damit adäquat umgehen können und genau wissen, wo kann ich meinen Athlet abholen und einfach nur zu sagen, ah, Schwamm drüber, das ist ja gar nicht so wild, das ist alles abgeheilt, mach einfach mal, das ist natürlich auch nicht der richtige Ansatz, man muss dann in so eine Art Graded Exposure gehen und dann auch zu zeigen, schau mal, fang doch erstmal leicht an, ja, und steig erstmal in die Bewegung ein und guck mal, wie das ist. Man muss ja nicht mit viel Gewicht arbeiten. Man kann doch erstmal nur in die Visualisierung gehen und dann fragen, okay, stell dir mal vor, du machst Kreuzheben, ja, mit leichtem Gewicht nur die Langhantel. Wie fühlt sich das an? Und wenn natürlich alleine durch die Visualisierung der Athlet schon plötzlich Angstschweiß bekommt, dann macht es natürlich gar keinen Sinn, sofort in die Bewegung zu gehen. Und dann muss man natürlich Strategien entwickeln, um den Athleten langsam in die Bewegung zu kommen. Ich weiß, es gibt auch Ansätze, wo dann der Athlet einfach ins kalte Wasser reingeworfen wird. Kann auch funktionieren, aber das hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Persönlichkeitsstruktur des Athleten ab.
Eine Frage noch zum Thema Lindsay Vonn. Hattest du das Gespräch vor oder nach ihrem letzten schweren Sturz?
Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, das war mittlerweile, ich weiß nicht genau, welchen Unfall du von ihr meinst. Das Gespräch war vor ungefähr 8 Jahren.
Ah ja, das war ja lang davor. Sie hat ja heuer bei den Olympischen Spielen in Cortina, der Ampezzo, ist ja mit einem gerissenen Kreuzband an den Start gegangen und ist dann gleich zu Beginn sehr schwer gestürzt und hat sich einen komplizierten Bruch des Beines zugezogen.
Ja, also Lindsay Vonn hatte extrem viele Verletzungen in ihrer Karriere, ne? Und sie hat genau das Gegenteil gemacht. Das heißt, auch wenn sie verletzt war, egal, mach ich schon, passt schon.
Ja, ich habe mir auch gedacht, also mit einem gerissenen Kreuzband an den Start zu gehen, da braucht man schon ein spezielles Mindset.
Korrekt.
Ja, leider hat sie sich dann wirklich schwer verletzt. Patrick, gehen wir ein wenig in die neurozentrierte Praxis im Sport. Ich war ja schon einmal bei einer Fortbildung bei dir und ich weiß, dass du mit verschiedenen Systemen arbeitest, zum Beispiel mit dem visuellen System, mit dem vestibulären System und der Propriozeption. Arbeitest du mit diesen Systemen auch in der Schmerzprävention bzw. in der Schmerztherapie?
Definitiv. Es ist im Endeffekt ist wichtig, erstmal zu verstehen, dass die Verbindungen zwischen diesen einzelnen Bereichen natürlich sehr, sehr komplex ist. Und ich glaube, dass das Relevante ist, genau herauszufinden, wie diese Bereiche an Schmerzen beteiligt sein können. Und das ist natürlich erstmal sehr extrem individuell, ja, also wirklich von Athlet zu Athlet unterschiedlich. Und es gibt, also der einfachste Ansatz, wie man dieses Konzept verstehen kann, ist, wenn wir uns die Theorie des Threat Buckets mal anschauen, ja, also Schmerzeimer, Schmerztopf. Und die Theorie ist, dass je mehr Defizite und Dysfunktionen du in deinem Nervensystem, in deinem Körper hast, desto mehr wächst das Maß an Bedrohungen, mit denen du irgendwie als Sportler, als Athlet klarkommen musst. Und wenn dazu noch chronische Schmerzen kommen, die vielleicht mit diesen Defiziten überhaupt nichts zu tun haben, dann kommst du schnell an kompensatorische Grenzen, dass du einfach nicht mehr, okay, ich kann das nicht mehr aushalten im Endeffekt. Also du nimmst das natürlich nicht bewusst wahr, welche Defizite du hast auf zentralnervöser Ebene. Aber je mehr Probleme du hast, desto eher können diese auch Schmerzen verstärken. Und das kennt ja mehr oder weniger jeder Athlet, der weiß, naja, wenn ich chronische Schmerzen habe und ich ernähre mich schlecht oder ich habe schlecht geschlafen oder ähnliches, dann wird das ja meistens zu einer Schmerzverstärkung führen. Also jeder weiß ja, der mal chronische Schmerzen hatte, das ist ja mal ein Up and Down. Ne? Man hat manchmal gute Tage, man hat manchmal schlechte Tage und das hängt auch von vielen zentralnervösen Faktoren ab. Und je mehr Dysfunktionen ich im Nervensystem habe, desto mehr kann dadurch der chronische Schmerz gefüttert werden. Das heißt also, dass wir auf einer Ebene, wenn wir zentralnervös arbeiten, dann besänftigen wir das System sozusagen. Das heißt, wir arbeiten an Problemen, die vielleicht per se mit dem Schmerz nichts zu tun haben, die aber das Gesamtsystem überfordern. Also wir reduzieren im Endeffekt das, ja, die Bedrohungen, wenn man das so sagen möchte, das Bedrohungspotenzial. Das ist die eine Strategie. Das heißt also, wenn ich visuelle Übungen mache und ich merke dann, dass meine Rückenschmerzen weniger werden, dann heißt es nicht, dass meine Augen etwas mit den Rückenschmerzen zu tun haben. Das ist wichtig, das zu verstehen. Vor allem im sportlichen Kontext. Wenn wir aber so ein bisschen aus dem Leistungssport herausschauen, dann können visuelle Defizite sehr wohl etwas mit Schmerzen zu tun haben. Und zwar muss man sich das Gehirn vorstellen als Sammelsurium von extrem vielen Netzwerken. Wir neigen ja dazu, auch in der Neuroanatomie, das Gehirn so aufzuteilen, dass wir sagen, linke Hemisphäre, rechte Hemisphäre, Frontallappen, Hirnstamm und so weiter, alles ist schön, rostral, ventral, posterior, anterior, also alles schön lokalisiert, so wie wir es zum Beispiel vom restlichen Körper, von der Muskulatur kennen. Aber im Endeffekt macht das wenig Sinn, weil das Gehirn besteht aus einer Vielzahl von Netzwerken. Also bestimmte Areale, die miteinander kommunizieren, wie ein Datenhighway, wie extrem viele Daten, die über alle möglichen Ecken und Kanten hinweg transportiert werden. Und wenn ich dann eine Störung habe in einem dieser Netzwerke, zum Beispiel in der visuellen Verarbeitung, dann kann es natürlich dazu führen, dass auch Probleme an einer anderen Stelle entstehen. Und dann spricht man von einer Integrationsproblematik. Das bedeutet also, wenn ich ein Netzwerk habe und in einem Teilbereich des Netzwerkes kommt es zu Problemen und die restlichen Teile im Netzwerk können nicht mehr adäquat kompensieren, dann kann sozusagen das Gesamtnetzwerk in seiner Stabilität gefährdet werden und dann auch direkt zu Schmerzen führen. Und das kennen wir bei extrem vielen auch Erkrankungen wie Migräne, Kopfschmerzen, die was mit dem Nacken zu tun haben können, Schwindelthema, wo es einfach Integrationsprobleme gibt, weil einzelne Systeme nicht richtig arbeiten. Das heißt also, wir können einmal sagen, chronische Schmerzen können wir dadurch verbessern, dass wir einfach weniger Bedrohung im System erreichen durch die Theorie des Threat Buckets, also des Bedrohungseimers oder Schmerztopfs. Auf der anderen Seite, wenn wir halt gewisse Netzwerkstörungen haben, die dann am Ende Output Schmerz haben, dann können wir natürlich an diesen einzelnen Elementen arbeiten und dadurch die Funktionalität der Netzwerke zu optimieren, ergo weniger Schmerzen. Also das sind im Endeffekt so zwei Behandlungsmodelle, mit denen man arbeiten kann. Das erste ist relativ einfach, weil dann arbeitet man unspezifisch alles ab, wo man irgendwelche Probleme sieht, nach dem Motto, je besser der Athlet gefrühstückt hat, je besser er geschlafen hat, je weniger Stress er hat, ergo desto weniger Schmerzen hat er auch. Und das zweite bedeutet natürlich, gut, ich muss ja erstmal aufdecken, na, wo habe ich denn die einzelnen Probleme? Welches Netzwerk ist denn betroffen? Welche Netzwerke sind denn beteiligt an Schmerzen? Und das ist natürlich viel komplexer, weil dann muss ich Ahnung von Neuroanatomie haben, da muss ich Ahnung haben von den Netzwerken, da muss ich gucken, wie Schmerz überhaupt entsteht. Und das ist schwieriger, aber natürlich viel detaillierter. Also das erste ist so ein bisschen wie mit einer Schrotflinte auf den Spatz zu schießen. Vielleicht habe ich Glück, ja, Trial and Error. Und das zweite ist dann die eigentliche Königsklasse, wo ich dann genau sehe, das sind die Probleme, das sind die Netzwerke, die problematisch sind. Und wenn ich da die Probleme behebe, ergo am Ende weniger Schmerzen.
Und da gibt es auch Methodiken, wo du das genau lokalisieren kannst oder eingrenzen kannst, welche Systeme hier zu wenig ausgebildet sind.
Genau, natürlich. Das hat einmal was mit den Symptomen zu tun, also mit der Art der Schmerzen. Aber der Schmerz an sich ist natürlich extrem unspezifisch. Also man muss dann schon examinieren, man muss dann gucken, bei welcher Bewegung können die Schmerzen entstehen, welche visuellen Defizite gibt es vestibuläre Probleme. Aber man muss natürlich immer auch den klassischen Ansatz mit berücksichtigen. Also es wäre komplett fehlerhaft, wenn ich jetzt zum Beispiel Rückenschmerz habe, lumbale Rückenprobleme, dass ich dann sage, okay, ich trainiere jetzt nur die Augen. Also das macht ja gar keinen Sinn. Man muss immer verschiedene Ansätze mit kombinieren und natürlich arbeitet man auch muskoskeletal. Also ich sehe das so kritisch, wenn es Leute gibt, die einen neurozentrierten Ansatz verfolgen und dann denken, ich arbeite nur auf neuronaler Ebene, aber ich habe von Muskulatur keine Ahnung. Also muskoskeletal, die Anatomie, das ist immer die Basis. Wenn ich keine Ahnung von Gelenken habe, von Muskeln, wie Bewegung durchgeführt wird, dann brauche ich es gar nicht mit einem neurozentrierten Ansatz um die Ecke zu kommen.
Schmerzen möchte ja man möglichst schnell wieder loswerden. Man hat ja hier einen gewissen Leidensdruck auch immer mit dabei. Wie schnell wirken jetzt neurozentrierte Interventionen? Hängt das auch ein wenig ab vom Schmerz und von der Psyche des Athleten?
Ja, also ich würde sagen, je schneller sich das Problem beheben lässt, desto weniger schlimm war es. Ja, also komplexe Probleme, langwierige oder lang chronifizierte Probleme lassen sich selten schnell beheben. Ja, also immer komplexe Probleme erfordern komplexe Lösungen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Also wenn mir jemand sagt, boah, ich habe seit Jahren Schmerzen und ich war einmal beim Osteopathen und alles ist weg, dann sage ich mal so ein bisschen, auch um zu challengen, da kann das Problem nicht so groß gewesen sein, da wirst du nicht viel ausprobiert haben in der Vergangenheit. Ja, also wenn man schon viel ausprobiert hat und man war bei vielen Therapeuten, dann ist das Problem auch komplex und dann lässt sich das nicht so schnell lösen. Und es gibt natürlich auch gerechtfertigterweise auch viel Kritik an den neurozentrierten Ansatz, was ich auch gut finde, weil ich sehe das auch sehr, sehr häufig, vor allem in sozialen Medien, wo dann sehr viel mit Neuromodulation gearbeitet wird. Natürlich kann ich kurzzeitig einen Schmerz reduzieren mit einfachen Mitteln, die eigentlich gar nichts mit dem Schmerz zu tun haben. Das ist ähnlich wie ein Placebo-Effekt. Ja, den gibt es auch. Und im Endeffekt ist Placebo-Effekt auch gar nicht negativ. Ich würde sogar sagen, man sollte auch den Placebo-Effekt gezielt in Training und Therapie nutzen. Aber bloß weil ich eine kurzzeitige Reduktion des Schmerzes habe, auch bezeichnet als Neuromodulation, heißt es noch lange nicht, dass mich das dann im Endeffekt auch an das Ziel bringt. Man, natürlich kann ich kurzzeitig eine Verbesserung im Schmerz haben. Das bedeutet aber nicht, dass der chronische Schmerz dann direkt weg ist. Also es hat, wie lange das dauert, hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun, wo der Schmerz sitzt. Und wenn ich sage, wo der Schmerz sitzt, meine ich, welche Areale haben denn damit zu tun? Ist das denn zum Beispiel, ist es viszerales Problem, reines somatisches Problem? Habe ich auch Neuroinflammation? Habe ich Entzündungen im Körper mit dabei? Also gemessen an zum Beispiel Zytokinen etc. Ist das Nervensystem desensibilisiert? Also hier sprechen wir auch von einer zentralen Sensibilisierung oder peripheren Sensibilisierung. Also das sind alles so Sachen, die natürlich extrem wichtig sind. Und dann gibt es natürlich komplexe Schmerzprobleme, die sich ergeben können, die über den einfachen muskoskeletalen Schmerz hinausgehen. Chronic Widespread Pain zum Beispiel. Also das hängt natürlich extrem stark davon ab, wie sich wirklich das Problem präsentiert. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man weiß, wenn man von chronischen Schmerzen spricht, da muss man die auch einordnen können. Und wie lange die Behandlung dauert, ist dann wirklich extrem individuell. Also ich sage immer, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit vom Trainer und Therapeuten hängt immer von drei Faktoren ab. Erstens von dem Patienten oder dem Athleten an sich. Also wie viel Zeit investiert er, was sind seine Glaubenssätze, wie viel Muße hat er überhaupt, also im Endeffekt seine intrinsische Motivation. Und der zweite Faktor ist von dir als Trainer und Therapeut, wie ist das Vertrauensverhältnis, wie arbeitet man zusammen, wie ist die Kommunikation. Und der dritte Faktor ist, welche Ansätze hast du, welche Tools verwendest du, was sind deine Strategien. Und diese drei Sachen müssen natürlich optimal zusammenarbeiten. Und wenn du eine Sache hast, ein Faktor, der nicht adäquat funktioniert, dann wirst du die chronischen Schmerzen nicht los und dann wirst du generell kein gutes Training, keine gute Therapie durchführen können. Und anhand dieser Faktoren und anhand der Präsentation des Schmerzes ergibt sich dann natürlich auch, wie lange es dauert, um Schmerzen loszuwerden. Aber als Grundregel gilt, je komplexer der Schmerz, je länger er da ist, desto schwieriger wird es auch sein, diesen wieder loszuwerden.
Hattest du in deiner Praxis auch schon Fälle, wo Athletinnen nach einer Verletzung stärker zurückgekommen sind wieder in den Sport, als sie vorher waren, vor der Verletzung?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. Ich kann jetzt aber natürlich nicht sagen, dass es jetzt an mir gelegen hat. Ja, weil wenn ich natürlich Leute eine Therapie habe und ich sie wieder auf den schmerzfreien Zustand zurückführe, dann kann es natürlich sein, dass wenn diese dann mit dem Training weitermachen, ja, trotzdem noch in die Progression gehen und dann halt besser performen. Also ich habe einige Athleten gehabt, ja, nachdem ich sie in Anführungsstrichen schmerzfrei gemacht habe, haben sie natürlich trotzdem noch Leistungszuwächse gehabt. Also das geht natürlich. Und woran das jetzt liegt, kann ich nicht sagen. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, mehr Selbstsicherheit nach dem Motto, wow, ich hatte Schmerzen, die sind aber behoben und jetzt fühle ich mich viel stärker als vorher. Oder einfach, gut, ich bin wieder auf den schmerzfreien Zustand zurück, also kann ich wieder in die Progression gehen, ich kann wieder mehr trainieren. Und auch ohne den Schmerz wäre diese Person dann stärker geworden, einfach nur aufgrund des Trainings. Also um die Antwort oder um eine kurze Antwort zu geben, ja, ich habe erlebt, dass ich Athleten hatte, die dann nach der Behandlung stärker geworden sind, besser geworden sind. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt tatsächlich an mir und meinem Training gelegen hat.
Ja, aber das ist ja durchaus positiv für das Thema neurozentriertes Schmerzmanagement im Sport, für das wir jetzt ein wenig Werbung machen. Einerseits für die Fortbildung mit der BSBA im September, aber du kommst ja dann später im Herbst auch noch persönlich nach Wien und machst ein Wochenende in Präsenz mit zertifizierten Coaches. Vielleicht magst du das noch ein wenig vorstellen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe seit einiger Zeit habe ich eine Online-Ausbildung, nicht in der Neuroathletik, sondern im Bereich der funktionellen Neurologie. Und da muss man so ein bisschen unterscheiden, einfach aus dem Grund, weil die Neuroathletik bezieht sich schon immer noch sehr, sehr stark auf das reine muskelskeletale System, also auch auf das Thema Schmerzen, Performance, Leistung. Also schon eigentlich so die Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Die Ausbildung, die ich gebe, nennt sich der FNC, Functional Neurology Coach, und ist in erster Linie für Leute, die eher sich in den therapeutischen Kontext hineinbewegen wollen. Zwar auch für Personal Trainer, für Fitnesstrainer, aber auch für Chiropraktiker, für Osteopathen, für Mediziner. Also ich habe unterschiedliche Medical Professionals, die an dieser Ausbildung teilnehmen, weil wir halt mehr auf neurologische Defizite achten. Schmerz ist auch ein Thema, aber wir gucken zum Beispiel sehr, sehr stark auf Schwindel, auf Migräne, auf Gehirnerschütterung, auf neuropathische Schmerzen, also wirklich auf konkrete neurologische Probleme. Und für all diejenigen, die sich eher für diesen Weg interessieren, gibt es eine Online-Ausbildung zum FNC und im Oktober gibt es dann ein 4-tägiges Practical. Das bedeutet, das ist eine Ergänzung zu der Online-Ausbildung, wo wir 4 Tage in die Praxis gehen. Das heißt, Hands-on-Techniken, wie zum Beispiel Provokationstests, wie zum Beispiel Schwindelexamination, also alles Mögliche zum Thema neurologische Examination, was wir dann durchführen. Und wenn es zum Beispiel Leute gibt, die schon viel Know-how aus der Neuroathletik haben, dann können die auch natürlich gerne zu der Live-Ausbildung kommen, die 4 Tage dauert. Und wer sagt, naja, ich interessiere mich komplett, dann würde ich eher sagen, erstmal die Online-Ausbildung, die über 12 Wochen geht, und dann die Live-Fortbildung, die wir dann in Wien haben, in Wien im Oktober.
Genau, und davor am 16. September gibt es, wie eingangs erwähnt, die Online-Fortbildung mit dir über die BSBA Bewegungsakademie zum Thema Mastery of Pain, neurozentriertes Schmerzmanagement im Sport, wo ich mich wirklich sehr freue, dass wir das zustande gebracht haben. Und ich freue mich natürlich, wenn sehr viele Hörerinnen hier dabei sind. Wie gesagt, jetzt gibt es auch noch die limitierten und vergünstigten Early-Bird-Tickets, solange der Vorrat reicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Termin.
Ich mich auch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den 16. September.
Patrick, zum Abschluss, welche Quick-Tipps hast du denn für unsere Hörerinnen, wenn sie sich plötzlich verletzen im Sport oder sonst wo? Wie geht man mit einem plötzlich auftretenden Schmerz um?
Ja, gerne. Also das Wichtigste ist erstmal nicht in den Schmerz hineintrainieren. Das ist eine Regel, die einfach sicherstellt, dass es nicht zu einer Verstärkung des Schmerzes kommt. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich gar nicht bewegen soll, sondern ich empfehle immer, so gut es geht, um den Schmerz herum zu trainieren. Also einfach ausgedrückt, wenn ich zum Beispiel Probleme habe in der Lendenwirbelsäule, ich kann also nichts in der LWS machen, na gut, kann ich dann eventuell die Hüfte trainieren, also Gesäßmuskulatur, kann ich eventuell die BWS mobilisieren, also immer drumherum, so nah wie möglich. Und wenn ich bestimmte Bewegungen nicht durchführen kann, zum Beispiel ich kann keine bilateralen Bewegungen durchführen, zum Beispiel ich habe Schmerzen bei der Kniebeuge. Gut, was ist dann, wenn ich einbeiniges Training mache, Ausfallschritte etc.? Also das Wichtigste ist, dass man versucht, Bewegungen zu finden, die man schmerzfrei durchführen kann. Und dann gilt es darum, erstmal auf Wiederholungen zu setzen, also nicht das Gewicht zu maximieren, sondern wirklich hochfrequent, eher mit viel Volumen, ohne zu überfordern, als natürlich mit viel Intensität zu arbeiten. Also beweg dich gut und beweg dich viel.
Schöner Schlusssatz. Patrick, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir einen schönen Sommer und wir sehen uns im Herbst.
Danke, Erich. Bis bald.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.